Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Wohnhaft in Wels, verheiratet mit einer Lehrerin, Vater von 3 Söhnen und ein unternehmerischer Tausendsasser. Bereits als Jugendlicher und junger Mann sehr wissbegierig und engagiert, gewann er den Staatspreis für Werbefilm und weitere Auszeichnungen. 14 Jahre war er Mr. Voestalpine, bis er sich in der Kommunikations- und Marketing-Bubble selbstständig machte. 2020 gründete er 506, heute ein führendes KI-Unternehmen in Linz. Privat gibt er Gas auf seiner Enduro oder beim Sport. Gerhard Kürner, lieber Gerhard, herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Bereits sehr früh engagiert, forschend und neugierig, wurde dir das in die Wiege gelegt?
Ich vermute, das dürfte irgendwo in der DNA drinnen stecken und hat meinen Eltern ganz sicher mehr Probleme als Vorteile geschaffen, weil alles, was irgendwie neu oder anders war, hat mich interessiert und das meistens sehr rücksichtslos, wenn mich was interessiert hat, habe ich es gemacht und war dann halt einen Monat auch mal unterwegs, was für meine Umgebung oftmals ein bisschen schwierig zum Nachvollziehen war. Aber es war eigentlich immer so, dass mich Dinge interessiert haben, nicht so sehr auf der theoretischen Ebene, war in der Schule leider kein guter Schüler, war ein faules Miststück. Aber im Kern hat mich immer die Praxis interessiert. Also wenn ich etwas sehr lange theoretisch mir anschauen muss, ohne die Möglichkeit haben, es in der Praxis umzusetzen, habe ich mir schwer getan. Wenn ich was praxismäßig umsetzen, habe ich es sehr schnell begriffen. Und das hat sich halt am Anfang in der Schule als Problem herausgestellt und im Erwachsenenleben ist zunehmend mit Alter kommend besser geworden zu einem Vorteil.
Du bist Mr. Digital, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, AI, große Worte.
Ja.
Buzzwords mittlerweile, die teilweise auch Angst und Schrecken ja verbreiten. Ja. Kannst du uns diese vielleicht kurz und knapp oder auch verständlich eigentlich einmal erklären?
Ja, wir sind jetzt wieder an so einer Technologie-Edge, also an so einer Ecke. Die hat es aber schon mehrmals gegeben. Die hat es in den 80er Jahren gegeben, wie der Computer gekommen ist. Ich sage immer scherzhaft, wie ich das erste Mal am Computer gesessen bin, waren die Eltern meiner Mitarbeiterinnen noch nicht einmal ein Paar. Das war 1983, ein Commodore VC20. Dann ist quasi das Internet gekommen in den 90er Jahren. Dann war die Internetblase quasi zu Ende mit 2000. Dann sind Social Media gekommen. Dann ist das iPhone gekommen. Das hat keiner gesehen, dass das ein Change ist. Und so hat es immer wieder Stufen gegeben. Und jetzt eine der Stufen, die wir jetzt sehen, ist eben das Thema AI. Wobei natürlich wir gerade im Wildwest-Zeitalter sind. Das ist vergleichbar mit so 1994 in Österreich. Da ist Netscape 09 rausgekommen, also ein paar hundert Webseiten gegeben. Da hast du irgendwas im Internet gesucht, bist stundenlang davor gesessen, hast es nicht gefunden und es war trotzdem geil. Und da sind wir jetzt auch. Und am Anfang einer Technologie wird in jeder Hinsicht über- oder untergetrieben. Übertrieben, wir werden alle nicht mehr arbeiten oder wir werden alle sterben. Und untertrieben, wenn man nicht die stetige Entwicklung sieht. Man muss dazu sagen, die neue Technologie wird riesengroße Vorteile bieten, aber nicht über Nacht und sie wird mehr Arbeit bedeuten zu Beginn als Vorteil raus. Und im Umkehrschluss wird es natürlich auch wie ein Katalysator alles Negative verstärken, wo wir aus meiner Sicht noch nicht ausreichend gerüstet sind dafür. Da hilft auch kein EU-AI-Act oder eine Kennzeichnung, ist was KI oder nicht, weil ein Bankräuber ruft ja nicht die Polizei an, während er Überfall macht. So wird einer, der einen Deepfake, also einen Betrug macht, auch nicht sagen, hey Deepfake, aber keine Sorge, ich bin eine KI. Also wir stehen da ganz am Anfang nur von dem Thema und das wird spannend, wie intensiv wir uns damit auseinandersetzen, damit wir umgehen können.
Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen.
Also die Frage, ob wir uns damit auseinandersetzen, wäre ungefähr so, wie wenn du sagst, das Internet ist ein Trend Mitte der 90er Jahre, so hat selbst Bill Gates gesagt. Man darf nicht vergessen, die Entwicklung hier passiert laufend. Und während wir uns in Europa intensiv mit einer Regulierung auseinandersetzen, ist im asiatischen, chinesischen, südkoreanischen Bereich in den USA werden Firmen gegründet, wo Geschäftsmodelle neu funktionieren, die uns Angst und Bange machen. Und während wir daran denken, auch sowas zu machen, sind die schon wieder verkauft und in ein großes Unternehmen integriert. Nicht die Technologie, aber wie man sie anwendet, also nicht Auto bauen, aber Autofahren lernen gerade andere Regionen in dieser Welt viel schneller als wir. Und das ist eigentlich das Schade, weil das, was wir in Europa an Nachteilen haben, demografische Entwicklung, Überregulierung und Co., genau das wären die Punkte, die man eigentlich mit einem schlauen Einsatz von AI abmildern könnte.
Deine aktuelle Firma heißt 506. Mhm. Was macht sie da genau und warum 506?
Ja, es ist nicht die erste Firma, die ich gegründet habe, und einige der Unternehmen, die ich selbst gegründet habe oder mit Partnern, die haben immer irgendeinen Zusammenhang gehabt vom Firmennamen zum Thema Weltraum und Weltall. Und 506 oder 506 ist die Seriennummer der Saturn-Rakete, die ersten Menschen auf den Mond gebracht hat. Also Neil Armstrong in seiner Rakete, die hätte sein Nummernschild gehabt, wird drauf gestanden sein, 506. Wir haben 2020 mit dem Thema gestartet. Wir haben damals schon .ai geheißen. Da waren wir die Super-Nerds. Da hat jeder geglaubt, das ist ein Schreibfehler. Herr Kühne, das heißt doch AT und nicht AI. Ich sage, na, das heißt schon AI. Wobei man sagen muss, dass ein Großteil davon Machine Learning war. Also es war noch nicht so viel KI. Der Andrea Stöckel, Professor in Hagenberg, bei uns auch für Data Science verantwortlich. Und dort haben wir am Anfang Daten analysiert. Und in dem Datenanalysieren-Thema sind dann irgendwann Kunden zu uns gekommen und gesagt, Gerhard, wir wollen nicht nur das analysieren, wir wollen auch das, was man jetzt Generative AI nennt, wir wollen damit arbeiten. Aber wir wollen das datenschutzkonform machen. Wir wollen nicht in irgendein Fenster in einer amerikanischen Software unsere Unternehmensdaten drin haben. Wir wollen auch mit den Unternehmensdaten mehr machen. Und so haben wir eigentlich vor gut 1,5, 2 Jahren die Hälfte der Software ins Regal gestellt und nochmal sozusagen alles umgeändert. Und Company GPT wird jetzt eigentlich immer dann eingesetzt, wenn du sagst, du arbeitest mit einer KI, so wie man es ja von ChatGPT und Co. kennt, aber ich möchte Vorlagen und Prozesse definieren, also Tätigkeiten, damit die Leute nicht Schulungen machen müssen und ich mich mit meinen Unternehmensdaten sicher arbeiten können. Deswegen haben wir auch Rechtsanwälte. Die APA zum Beispiel ist ein Kunde von uns, die arbeitet mit dem, oder Steuerberater oder auch andere große Firmen.
Du hast vorher deine Mitarbeiter schon angesprochen, die sind alle sehr jung. Sind diese Themen für die junge Generation?
Eigentlich nicht. Also das war früher im Digitalisierungsthema auch schon immer die Frage, wo es immer geheißen hat, wenn man einen Vortrag vor einer Uni gehalten hat und gesagt hat, man braucht die Leute für die Digitalisierung und dann zeigen die Studenten alle auf und sagen, hier, nehmen Sie uns, Herr Kühner, wir kennen uns ja aus in Social Media. Dann habe ich mir gesagt, ja, das stimmt, du kennst es super in Social Media, also ich muss dir jetzt erst einmal erklären, wie denn Geschäftsablauf überhaupt passiert. Der Hintergrund, warum junge, jüngere unter Anführungszeichen sich leichter tun, weil sie weniger Gründe im Kopf haben, Nein zu sagen. Der Kopf ist ja bei ganz vielen von uns Menschen eigentlich ein Zielfernrohr, das genau drauf schaut und dann 1000 Gründe bringt, warum es nicht geht. Also das ist der erste Moment, wenn ich sage, wir beide sollen jetzt da aus dem Fenster springen, dann sagst du im Kopf, das geht sicher nicht. Wir überlegen uns gar nicht, ob wir die Dachrinne runterklettern können, ob man Karton hier, also es geht nicht. Und umso länger man so einen Prozess gemacht hat, umso weniger kann man anders denken, in den meisten Fällen. Und umso kürzer ist sowas, umso einfacher ist es. Das ist wie wenn du sagst, du würdest jetzt ein Unternehmen mit AI komplett auf den Kopf stellen. Wenn du ein Unternehmen neu gründest, dann stellst du es auf den Kopf. Wenn du ein Unternehmen hernimmst wie einen großen Konzern, dann wird der nicht auf den Kopf gestellt, weil der 30, 40, 100 Jahre die Prozesse gehabt hat. Und sich neu denken zu trauen, neue Dinge zu machen, tun sich Jüngere manchmal leichter. Besser wäre es aber die Eltern, weil die wüssten auch, wie das Geschäft funktioniert und nicht nur die Technik.
Du bist auch als Speaker viel unterwegs. Gibt es so Bühnen, die du erklommen hast, die da wirklich noch gut in Erinnerung sind, wo du wirklich viel mitgenommen hast auch?
Also als Speaker, und das sind kleine, und jetzt war ich gerade in Frankfurt draußen oder in der Schweiz, auch große Runden, als Speaker investiert man ganz viel Energie, aber du kriegst nicht viel zurück. Das bisschen Q&A danach, da traut sich keiner richtig fragen, niemand will blöd dastehen, was es ja gar nicht gibt. Es gibt eine blöde Antwort und hoffe, tue ich das nicht. Spannend ist eigentlich, dass ich nenne das diese Kaminrunden. Also das, wo Vorstände, Führungskräfte und Co. sie zusammensitzen und dann mit Themen diskutieren. Also wie gesagt, fragt es mir einfach aus, ich kann euch das alles sagen. Das ist eigentlich das Spannendste, da nimmt man viel mit und das, was man da mitnimmt, ist, und darum sage ich das immer, wir stehen ganz am Anfang. Also wir haben es erst einmal Feuer entwickelt und Feuer haben wir jetzt, weil es warm und hell ist. Wir wissen noch gar nicht, dass wir mal Essen grillen, dass wir länger leben und die Sachen. Das ist eigentlich das, was am meisten zurücknimmt. Und vom Thema Speak gibt's eine einzige Veranstaltung, die wird mir ewig in Erinnerung bleiben, weil dort bin ich als Gast hingefahren und die Veranstalter haben schon gefragt, wo ich denn bleibe. Ich denke mir, das sind aber nett, dass die für 50 Gäste nachfragen, wo jeder Gast bleibt. Und dann bin ich 20 Minuten zu spät gekommen und dann hat mir der Veranstalterin heraus, na Gerhard, jetzt bist du da. Ich denke mir, ist aber nett. Und beim Reingehen soll 50 Leute, Vorstände, Medienmanager quasi und andere drin gesessen. Und ich denke mir, hey, die haben noch gar nicht angefangen. Dann geht sie mit mir auf die Bühne rauf, sagt, so, jetzt ist er endlich da, the floor is yours, geht runter von der Bühne und lässt mich auf der Bühne stehen. Genau. Ohne Info, ohne zu wissen was, ihr Ehemann hat mir nämlich nicht gesagt, dass ich dort bin, um einen Vortrag zu halten und nicht als Gast. Und dann habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde um mein Leben gesprochen. Ich habe einfach mit irgendwas angefangen, geschaut, wie die Reaktion war und dann weiter. Das wird mir ewig in Erinnerung bleiben.
Du bist auch Vice Chairman bei AI Upper Austria.
Mhm.
Was ist das für eine Institution, Organisation? Was macht ihr da?
AI Upper Austria ist ein Non-Profit-Verein, der, bevor ich dabei war, von ein paar wirklich wissenden KI-Menschen in Oberösterreich gegründet worden sind. Da ist der Bernhard Niedermeyer dabei, der jetzt das Startup für Weltraumschrott gegründet hat mit ein paar Kollegen. Da ist der David Böhm dabei, den man vielleicht kennt. Da ist der Manz dabei von SCCH, der Franziskus von Sevenlytics. Also eigentlich alle, die sich schon vor dem Hype mit KI beschäftigt haben und die haben vor vielen Jahren das einmal gegründet mit dem Hintergrund, Oberösterreich besser zu vernetzen, Investoren darauf aufmerksam zu machen, hier etwas mehr zu tun. Und ich wurde dann gebeten, quasi hier auch das Thema Public Affairs und Policy und auch Kommunikation mitzumachen, weil jeder von denen, kannst du dir vorstellen, ist Tag und Nacht unter Wasser. Und so haben wir halt begonnen, beim EU-AI-Act eine gemeinsame Stimme zu machen. Wir arbeiten eng mit AI Austria, mit Clemens Faser zusammen. Wir versuchen auch in Oberösterreich Anfragen zu verteilen an die richtigen Firmen, weil ich muss jetzt kein amerikanisches Consulting-Unternehmen nehmen, wenn ich etwas brauche. Und so versuchen wir, das Thema ein bisschen zu bündeln und zu vernetzen auch. Wir haben jetzt eine Veranstaltung gehabt, da war der Johannes Brandstätter da von NXEI, dem neuen Startup vom Sepp Hochreiter. Der hat dort die neuesten Technologie präsentiert. Also da ist schon spannende Sachen drin, die man herzeigen kann, die aber die wenigsten sehen. Ist zu einem Lichtjahr entfernt von Gesellschaft und auch von der Wirtschaft. Aber da bemühen wir uns, das Thema stärker zu fokussieren und in die Öffentlichkeit zu bringen.
Das bedeutet, Oberösterreich steht dann im nationalen, internationalen Ranking wo ungefähr?
Ja, das ist eine spannende Frage. Wenn ich jetzt Oberösterreich allgemein sehe, nochmal diese so genannt werden, würde ich sagen, wir sind, und international ist immer so ein Thema, ich würde es eher vergleichen, sagen wir mal Zentraleuropa-Dachraum und ein bisschen rundherum. Ich sage, den Vorteil, den wir haben könnten, haben wir nicht und sind eigentlich hinten. Also auf nationaler Ebene spielt absolut Frankreich jetzt die größte Rolle. Frankreich hat von Anfang an begonnen mit der Station F, sozusagen Station F, in Frankreich das aufzubauen. Ich glaube, zwei Drittel oder großen Startups und wirklich Einhörner, wie man sie so schön nennt, kommt aus Frankreich mittlerweile. Deutschland hat begonnen, Cluster zu bauen in Hamburg oder überall. Die haben es auch in München gut genutzt. Die TUM, die Technische Universität, war ja an einigen Entwicklungen tätig. In Österreich wurde, muss man ehrlich sagen, Sepp Hochreiter und dieser ganze Bereich straflos, also wirklich vernachlässigt über viele Jahre. 7 Millionen, das war weniger als wie die Erforschung von eurasischer Geschichte, ist jetzt nicht um so viel besser geworden. Wir vergessen da nämlich auch oft, dass in Abu Dhabi seit 8 Jahren 400 Professuren zum Thema KI da sind, internationale auch. Das heißt, hier haben wir einiges an Nachholbedarf, vor allem aus dem industriellen Sektor und Co., die sich ein bisschen damit beschäftigen. Und die andere Seite ist aber, dass wir mit JKU und mit FH, mit Sepp Hochreiter wirklich jemanden haben und Teams haben, die an den Grundlagen forschen. Also nicht, mach die nächste Software. Das jetzt entwickelte neue Modell von Sepp Hochreiter ist gerade veröffentlicht worden, wo Peer Innovation mehr oder weniger einer der größeren Geldgeber ist, kann die Grundtechnologie auf den Kopf stellen. Das ist uns nicht bewusst, weil von der Grundtechnologie bis zu einer Software wie ChatGPT sind dazwischen 100 Stufen, aber das brauche ich mal. Ich denke, da wäre einiges an Möglichkeiten noch da. Wir nutzen sie aber noch zu wenig, also zu wenig in menschlicher Ressource und budgetär. Wir haben ganz viel Forschungsförderungen überall, aber wie Gießkannen verstreut. Wenn es uns nicht gelingt, auch in Oberösterreich mehr einen Fokus drauf zu setzen und dafür nicht alles zu machen, werden wir hier keine Vorreiterrolle haben und wir können nur hoffen, dass wir dann Sepp Hochreiters Team und die anderen noch möglichst lange halten können. Also wir hätten eine unglaubliche Chance, die liegt direkt vor uns, die müssten wir stärker nutzen.
Die große Chance, Stichwort oder Schlagwort, digitales Linz.
Mhm.
Du bist da auch dabei. Was ist da schon umgesetzt worden oder wohin geht die Reise?
Ja, also du kennst mich ja, ich halte mich nicht zurück, bei wenn ich was nicht gut finde und auch mit Kritik, dort was halt sinnvoll und konstruktiv ist. Wenn aber etwas passiert, wo jemand versucht, etwas zu machen und die öffentliche Hand ist ja jetzt nicht der einfachste Organismus, wie wir gerade bei der Abstimmung im Europaparlament zum Renaturierungsgesetz gesehen haben, aber wie entstanden ist, dass Klaus Luger gesagt hat, möchte da jetzt eigentlich verstärkt etwas tun. Und das war kein Lippenbekenntnis, wo ich sage, ich brauche auf meiner politischen Agenda das. Mit der Zusammenstellung war es schon sehr spannend. immer in Betracht, wir reden von einer öffentlichen Organisation und nicht von einem Startup in der Geschwindigkeit, etwas zu bauen. Innovation Hauptplatz hier ist entstanden, ganz viele dieser anderen Dinge. Ich glaube, dass das, was entstanden ist, eine gute Grundlage ist, die man zügig noch weiter ausbauen sollte. Auch wenn es jetzt viele Baustellen gibt, mit der Magistratsdirektorin in Linz haben wir auch jemanden, der sich technisch gut auskennt, auseinandersetzt. Mit der Ulrike Hoemer habe ich mich schon mehrmals auseinandersetzen können. Die hat uns auch in Portugal auf einer riesengroßen Internetmesse besucht, wo ich überrascht war, was die Linzer Magistratsdirektorin in Portugal war, Lugar war dort. Und das war spannend, dort zu sehen. Und die machen auch mit der IKT Linz einige Sachen. Ich glaube, man hat einen guten Weg eingeschlagen. Es geht halt alles immer ein bisschen zu langsam noch, aber das ist halt der Organisation geschuldet.
Digital, Social, ohne Handy, iPad und Co. geht es bei dir nicht?
Nein. Die Frage, was da oft kommt, in welcher Form ich digitalen Detox betreibe oder diese Sachen. Ich meine, man muss sich nur dann entgiften, wenn man es als Gift empfindet. Also da muss man ganz ehrlich die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Bei einer Stift Willering war so eine digitale Humanismusveranstaltung, da durfte ich so einen kurzen kleinen Kreis moderieren. Da waren mehrere Vorstände dabei und zwei Schüler, also eine Schülerin und ein Schüler aus dem Gymnasium. Und da ist darum gegangen, wie uns sozusagen die Digitalisierung Social Media überfordert. Und das ist sofort losgelegt worden, wie schlimm und dramatisch, alle werden blöd, jeder hängt vom Handy, es ist eigentlich alles nur schlimm und wir sind natürlich alle massiv überfordert. Und irgendwann hat mir es gereicht, dann habe ich gesagt, so jetzt hätte ich gerne mal die zwei jungen Menschen da neben uns und sie sollten uns die Frage beantworten. Und dann schauen wir die an wie Uhu und sagen, Herr Kürner, was soll ich beantworten? Sage ich, ja, ich möchte gern wissen, wie ihr mit der Überforderung der digitalen Medien umgeht. Und dann schauen sie sich beide an, warten 30 Sekunden, sage ich, und? Welche Überforderung? Das heißt, die Überforderung, die wir häufig sehen, ist eine, die wir subjektiv von uns ausgehen, weil wir überfordert sind, glauben wir, dass die anderen das auch sind. Wenn ich jetzt meine Söhne frage oder so, da fühlt sich keiner überfordert bei dem Thema. Dass ich vielleicht an zu viel Verbrauch habe, als Jugendlicher oder als Kind, das stimmt. Aber bei mir war es jetzt so, ich habe halt nicht da am Fernsehen dürfen und habe halt Fernsehverbot gehabt. Also die Regulierung braucht man da. Also ich glaube, wenn man es richtig benutzt und wenn man das hat, dann geht's. Und wenn man selbst auch damit umgehen kann, dass man sagt, okay, TikTok ist gefährlich unter Anführungszeichen, weil da kannst du nicht zwei Minuten reinschauen, auch ich nicht, also greife es nicht an oder tue die App wieder mal weg oder andere Dinge. Also ich glaube einfach, ich brauche auch keinen Detox vom Autofahren. Ja, das brauche ich, wenn ich so wie heute 1,5 Stunden her brauche, aber sonst nicht. Der natürliche Umgang damit und die kritische Hinterfragung, was der Fall ist Nutzen, was ist Zeitverschwendung, wenn man die Frage beantworten kann, brauche ich es eigentlich nicht. Im Gegenteil, ich glaube, viele der Dinge, die ich jetzt mache, Kontakte, die ich habe mit Menschen, Ideen, die ich sammeln, umsetzen und machen kann, das wird alles nie möglich sein, hätte ich nicht diese digitalen Helferlein.
Also keine Überforderung, aber was ist jetzt da zum Beispiel der Ausgleich zum Job? Du bist doch viel unterwegs, machst viel. Ich glaube, du bist da wirklich ein Frühaufsteher.
Ja.
Wie kommst du aber?
Da gibt es, also neben dem beruflichen Thema, das man relativ eng vollstopfe, weil ich die Zeit ausnutzen möchte und weil es eine spannende Zeit ist, ist natürlich cool, wenn ich in meiner Familie mit den Jungs, sofern sie dabei sind, also wenn der Papa zahlt, dann sind sie dabei, dass wir reisen und so. Dort ist es aber so, sobald ich dann einmal ein bisschen weg vom Büro bin, nach 48 Stunden fangen die neuen Ideen zum Ticken an, für die man keine Zeit hat. Dort, wo es wirklich auf Reset geht, ist eigentlich beim Hardenduro-Fahren oder bei den Rennen. Weil wenn du ein Rennen, das ähnlich wie ein Erzberg oder so ist, das 3 Stunden durch die Felsen geht, dann geht das Gehirn auf Überlebensmodus bei Fahren. Da bleibt nichts über. Also das ist für mich wie kompletter Reset. Und das hilft und das ist extrem gut, weil ich genauso wie jeder Mensch sonst die Probleme habe, dass ich das sogenannte Looping beginne. Loopen heißt, dass ich dann einen Gedanken habe, der einen nicht mehr loslässt. Und da kriegt man keine gescheite Lösung. Und diese Dinge helfen da sehr, sehr gut. Es ist auch familiär akzeptiert, keiner versteht es, warum man sich das antut. Überhaupt 3 Stunden bei 4 Grad im strömenden Regen zwischen ein paar Felsen am Motorrad herumziehen. Schaut nicht spannend aus für andere. Aber für mich ist das die massive Entspannung. Da habe ich ja wirklich auf Null gestellt jetzt mal.
Der Motorsport liegt ein bisschen in der Familie. Deine Mama ist mit einem Oldtimer, glaube ich, durch die Weltgeschichte gefahren.
Ja.
Und du sitzt auf der Enduro.
Ja, das ist überhaupt so ein Gen. Also da muss man ja die andere Seite auch noch sehen, weil ich sage einmal, weil du meine Mutter angesprochen hast, die war jetzt gerade wieder in Polen mit einem 1932er Mercedes, aber sie ist ja ursprünglich eine Filzmoser. Und die Filzmoser, manche kennen Filzmoser vielleicht von der Sabrina Filzmoser, ist die Judokerin. Wen nicht mehr so viele kennen, ist ihr Papa, das ist der Franz Filzmoser. Der ist, glaube ich, 14 Mal Wölser Stadtmeister im Skifahren geworden, ist unter die 5 besten Rallye-Piloten gewesen. Der hat in Wittmann mit einem Allrad-Audi, hat er mit einem Zweirad-Golf sozusagen herbirnt. Und ich habe daheim nur Ergebnisliste, wo er 4 Plätze vor dem Heinz Kindergarten in der Staatsmeisterschaft war. Also das Gehen dürfte es schon länger irgendwo geben. Aber ja, das hat mich immer interessiert. Ich habe alle Führerscheine. Meine Eltern haben halt einmal ein Busunternehmen gehabt, das in der Werkstatt gearbeitet. Das ist so das natürliche Habitat.
Du hast deine Söhne angesprochen. Treten die in deine Fußstapfen?
Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, sie machen es schlauer und besser und brauchen nicht 30 Jahre, 40 Jahre, bis sie genau wissen, was sie denn eigentlich wollen. Nein, die entwickeln sie hervorragend. Also erstens, das sind die vollen Kanten. Ich meine, das bin ich nicht klein. Und Paul und Felix sind über 1,90 am Kopf größer wie ich. Also wenn man als Mensch wie ich, der knapp 100 Kilo auf die Waage kriegt, von der eigenen Frau als zierlich bezeichnet wird, dann kann man sich vorstellen, was das für Bracker sind. Nein, denen geht's unterschiedlich gut. Ich bin unglaublich stolz auf sie, bis auf Max, der ist 13, weil sie alles dabei haben, dass ihre Probleme selbst lösen können in der Weg. Also es ist das Einzige, was man mitgeben kann, zu sagen, okay, ich kann dir nicht immer helfen, ich bin immer für dich da. Aber du musst die Fähigkeit haben, dass du auf dieser Welt selbstbewusst alleine leben kannst. Egal welches Problem, du musst es lösen können. Wenn du das hast, kannst du ein glückliches Leben führen. Und das schaffen beide. Ja, sie sind, der Paul ist sozusagen bei einem E-Commerce-Unternehmen, E-Commerce-Manager. Der Felix ist E-Commerce-Manager bei einer Bank. Das ist kein Zufall. Und der Max ist jetzt in der 3., 4. Klasse. Aber der eine will schon immer selbstständig werden, der andere nicht. Ich denke mir, die werden einen super Weg finden. Ich bin unglaublich stolz, was sie machen, kriegen immer Unterstützung und sie haben das Werkzeug fürs Leben mit. Das ist eigentlich die Sicherheit, die ich habe dort.
Was würdest du jetzt sagen, was sind so deine Markenzeichen? Ist es die Dose Energy Drink, die du meistens in der Hand hast, soweit ich das beurteilen kann? Oder ist es auch doch jetzt das Kennzeichen mit 506 beim Auto?
Markenzeichen, jemanden selbst zu fragen, ist immer kritisch, weil du sagst, das Fremdbild und das Selbstbild bin ich mir nicht sicher, obwohl ich sehr reflektiert bin, ob das richtig ist. Also Koffein in Form von Energy-Drink oder Kaffee, ich glaube, das weiß jeder. Also ich bin der Einzige bei uns, der einen Red Bull-Kühlschrank am Tisch stehen hat. Ja, Kennzeichen auch. Markenzeichen, ich kann nur sagen, was mir wichtig ist, ist eigentlich auf der einen Seite immer neugierig bleiben und Dinge zu hinterfragen und nicht um der Technik willen, sondern was macht es für einen Sinn? Und jeden Menschen mit dem gleichen Respekt und dem gleichen Interesse gegenübertreten. Ich habe das wie bei der Voestalpine war oder woanders gemerkt, wie über Nacht auf einmal Leute freundlich zu mir waren, die es nicht waren, weil sie irgendwas wollten, Einfluss, Geld oder keine Ahnung was. Meine Eltern waren in den 90er Jahren mit ihrem Unternehmen im Konkurs. Da warst du dann der Konkurskühner, du wirst dann geächtet. Also das ist wirklich nicht lustig, hat sich sehr eingebrannt bei mir. Und deswegen möchte ich eigentlich immer, dass Menschen offen und respektvoll mich genauso behandeln wie umgekehrt. Und offen respektvoll heißt, wenn der Mensch lästig ist oder mich nervt, dann rede ich nicht mit ihm. Und das umgekehrt genauso. Und ich glaube, die Energie in alle Tätigkeiten und in den Tag einzusetzen, das geht nicht, gibt's nicht. Und 3, 4 Termine gängen immer noch. Ich glaube, das ist etwas, was auch wahrscheinlich so ein bisschen das Markenzeichen ist. Aber es ist ganz schwierig, jemanden selbst zu fragen. Also ich glaube, wenn man meine Frau fragt oder meine Arbeitskollegen, jeder wird wahrscheinlich irgendwas anderes sagen. Kann es nicht beurteilen.
Du hast gegründet, entwickelt, gewonnen.
Auch verloren.
Auch verloren, gehört auch dazu zum Leben. Wo siehst du dich, sagen wir, in 3 bis 5 Jahren?
Aber das ist ja ewig langfristig. 3 bis 5 Jahre, ich kann gerade einmal 3 bis 6 Monate denken und lang war nächstes Jahr. Was sehe ich, in mich hat eigentlich die 506, die 506 zu einem erfolgreichen Technologieunternehmen noch weiterentwickeln. Weil ich einfach glaube, es muss auch möglich sein, aus Österreich Linz heraus so etwas zu machen, auch wenn wir nicht die ganzen Themen haben. Ich möchte mehr neue Ideen, mehr Unternehmensgründungen und Themen nur machen. Also auch das Ziel, entweder mit der Firma oder mit der Firma und anders hier noch mehr zu entwickeln und eigentlich Oberösterreich, Österreich, Europa helfen, sozusagen mit Technologie erfolgreicher zu sein. Und erfolgreicher heißt nicht bei mir das EBITDA zu steigern, sondern ich habe mit weniger Mitarbeiter, die weniger arbeiten, mehr Erfolg als wie alle anderen. Das treibt mich an und der Wettbewerbsgedanke ist auch immer dahinter. Aber das würde ich gern machen. Die nächsten 10, 15 Jahre, glaube ich, hätte ich da noch einiges an Energie, um das da reinzusetzen.
Da bin ich überzeugt. Ambitionierte Ziele. Jetzt kommt der Sommer. Wo geht's heuer hin in den Urlaub?
Ja, so ganz lange Urlaube machen wir eigentlich nie zum Leidwesen der Familie, weil ich sage, 1, 2 Tage ist cool und nach 2 Tagen habe ich dann so viele Ideen ausgeschrieben, dass ich sage, jetzt 2 Tage nur und dann kann ich wieder ins Büro. Wir machen immer so verlängerte Wochenende oder eine Woche. den Sommerurlaub haben wir, Familiensommerurlaub haben wir heuer früher gemacht, weil die Jungs lieber nach Dubai als nach Kroatien wollten. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das gemeinsam. Und meine Frau und ich mit unserem Kleinsten werden wahrscheinlich ein paar Tage Korsika unsicher machen und sonst mal Wien oder was anderes. Also diese großen Urlaube gibt es nicht, sind eher so die kleineren. Wir sind eigentlich nicht so sehr an einen Ort gebunden. Wenn ich Zeit hätte, dann würde ich das Auto voll tanken, hinten eine Tasche reinhauen, schauen, ob Kreditkarten drin ist und einfach in eine Richtung fahren. Also das haben wir schon ein paar Mal gemacht, meine Frau und ich, für so ein verlängertes Wochenende. Da haben wir dann von Donnerstag bis Sonntag, glaube ich, 1800 Kilometer zusammengebracht, weil wir quasi in Grado war sonst zu Fahrt. Dann sind wir Modena gewesen. Wenn wir schon in Modena sind, können wir gleich Cinque Terre machen. Dann waren wir dort wandern und beim Heimfahren zum Cinque Terre haben wir gesagt, das ist 6 auf die Nacht. Wenn wir schnell sind, schafft man Venedig noch. Und dann sind wir von Cinque Terre 6 auf die Nacht bis 10 auf die Nacht nach Venedig geglüht. Nicht ganz legal. Und das sind so die Dinge, die mir gefallen. Also Reisen, meine Frau zum Glück teilt das auch, machen wir auch im Kleinen gern. Längere Sachen momentan nicht, was ich nicht brauche. Also ich bin nicht urlaubsfähig, mir taugt Zeit zu verbringen mit der Familie, aber es ist nicht so, dass ich sage, ich brauche jetzt Urlaub oder irgendwas anderes.
Das heißt, wie schaut ein typischer Sonntag im Hause Kürner aus?
Das kommt jetzt darauf an, ob an dem Sonntag irgendwelche Pläne sind oder nicht. Meistens wird am Abend gejammert, weil ich vor alle anderen ins Bett gehe, weil ich, nach mir kannst du die Uhr stellen, Punkt 11, klick aus und dafür Punkt 5, 5.30, klick an. Meistens bin ich schon munter sozusagen, mache Kaffee oder was anderes und fast immer fährt man dann irgendwo hin, macht mit den Jungs was, hat was zum Vorbereiten für die Schule. Meine Frau macht relativ viel sportliche Sachen, ich mache mein Training in der Früh immer. Also es unterscheidet sich eigentlich nicht so sehr von einem Samstag oder anderen Dingen, sondern eher, dass man sagt, gibt es irgendwas, was wir jetzt gemeinsam tun würden. Und manchmal muss man irgendwas beim Haus oder anders auch machen.
Stichwort Haus, alles digital, Smart Home und Co.
Nein, gar nicht. Das ist die Frage, habe ich oft schon bekommen, warum ich jetzt nicht 27 Klopsonserver bei uns im Haus stehen habe. Wie wir gebaut haben und auch jetzt ist für mich eigentlich immer der Anspruch, dass ich nicht Technik um das Technik willen will, sondern ich will Technik, die mir Arbeit abnimmt. Und simplifiziert gesagt, wir haben eine Wärmepumpe und bei der Wärmepumpe hat es zwei Modelle gegeben. Das Standardmodell und dann mit analogem Schaltgerät. Und das in ein super Zaubermodell mit riesen Display, wo man quasi die Party-Einstellung hat, wo man Nacht und wo man alles machen kann damit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich werde das jetzt nicht oft brauchen. Habe einen Monteur gefragt, sage ich, was hältst du von den zwei Geräten? Sagt er, ja, ich bin nicht überzeugt vom neuen Gerät. Sage ich, wieso? Ja, weil das immer irgendwas hat und das alte Gerät hat es nicht. Und wir haben lauter klassische Sachen drinnen, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht eine Bedienungsanleitung will und nicht lernen will, wie ich die Lichter in mein Haus bedienen muss. Ich will einen Schalter haben und der Schalter soll was machen. Und wenn der Schalter schlau ist und er kann viele Sachen machen, passt's. Dass ich ein vernünftiges WLAN habe, das braucht auch, aber die Heizung soll sich nach Temperatur steigern und wenn ich einen Raum kühl habe, passt es auch. Ich will keine Arbeit haben. Ich will, dass Technik, das, was immer versprochen wird, mir hilft, weniger Arbeit zu haben und nicht, dass ich 27 Systeme programmieren muss und das blaue Licht statt dem gelben da ist oder andere Dinge. Und das ist bei vielen Sachen, das nervt mich bei meinem Auto auch. Das hat allen möglichen Kling-Bing drin, den keiner braucht und die Hälfte davon funktioniert eh nicht richtig. Also das macht keinen Sinn. So setzen sich Dinge auch nicht durch. Der Erfolg von Apple ist passiert, weil Dinge dort halt einfach funktionieren. Du zahlst doppelt so viel wie woanders, aber es halt leicht funktioniert.
Gerhard, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern, Dankeschön.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.